Du, Max.
Ja, Juvi.
Haben wir noch Zeit für einen Kaffee?
Unser Flug geht erst um kurz nach 6. Also klar, Kaffee. Yay!
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblings-Nerd-Podcast. 15 Zentimeter entfernt von mir in diesem verrückten Flughafen ist der Max. Hallo, anfassbarer Max. Boop.
Ey, das Kitzel. Hi. Hallo.
Max. Max, 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 Urlaub, 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 Urlaub.
Du hast gesagt, es wird warm. Also,
ja, aber ich brauche einen Kaffee. Ehrlich, ey, wir haben es jetzt 5.30 Uhr in der Früh. Ich brauche einen Kaffee.
Okay, dann nehmen wir den Laden davon. Ist das Starbucks oder so?
Yay, Starbucks. Max, Max, ja? Können wir, nee, guck mal. Siehst du den Dude, der da sitzt?
Ja, der trinkt irgendwas. Wieso?
Ja, sehr, sehr alter Freund von mir. Ich,
Aha, sehr, sehr alter Freund. Gut, okay, wenn du nicht dahin willst, lass uns darüber zu. Dem großen goldenen M da. Die haben guten Kaffee. Der Laden ist zwar ranzig, aber der Kaffee ist gut.
Na gut, okay. Okay.
A few moments later.
Erzählst du mir, was es damit auf sich hat?
Du meinst mit dem guten alten Freund? Mhm. Also pass auf. Kein Ex, ne? Also nicht, dass du mich falsch verstehst.
Das muss ja nicht sein.
Kennst du Oscar Wilde?
Nicht persönlich.
Echt nicht? Nee. Gut, das müssen wir ändern. Setz das mal mit auf die Liste für später. Okay, also der hat damals ein Buch geschrieben.
Ja.
Das Bildnis des Dorian Gray.
Okay.
Und der Typ, den du da im Starbucks hast sitzen sehen, das ist Dorian. Und alle denken immer, ja, Bücher, Fiktion und so, aber vergiss es, Bücher sind selten Fiktion. Also vielleicht in unserer Realität, aber nicht in der Nerdwelt. Und deswegen, ich habe da echt keinen Nerv, ne, weil der labert dich zu, der erzählt dir seine komplette Lebensgeschichte, wie dramatisch das alles ist und dass er ja keine Schuld hat und dass seine Freundin sich ja umgebracht hat aus eigenen Stücken und er da überhaupt nichts für konnte und jada, jada, jada und ehrlich, ich kann nicht mehr hören. Und das Problem an dem Typen ist, der ist so empfindlich mit seiner Pergamenthaut, den schaust du nur schief an und schon reißt was. Und das ist zu früh, Max. Ich hatte noch nicht genug Kaffee, um mich mit Maden, Würmern und Pergamenthaut zu beschäftigen.
Ja.
Du hast keinen Plan von Dorian Gray, oder?
Nein, Pergament. Moment. Ich möchte nur einen Kaffee. Ich habe mich deinem Wunsch angeschlossen, Kaffee zu kriegen. Und den will ich jetzt auch haben und dann kommst du... Oh Gott. Okay, ich brauche den Kaffee und dann reden wir darüber. Ich will es wissen, auch wenn ich es fies finde.
Okay, pass auf, du trabst zum Counter und holst uns zwei Kaffee und ich war zu lange hier und verteidige den Platz mit Klauen und Zähnen.
Hervorragend. Gleich wieder da.
A few moments later.
Oh, danke für den Kaffee. So, also, pass auf. Ich habe kurz nachgedacht. Ich meine, jeder kennt doch das Bildnis des Dorian Gray aus der Popkultur, oder?
Ja, also zumindest weiß ich, davon habe ich zumindest gehört.
Ist ein tolles... Was weißt du denn?
Oh, das ist tatsächlich nicht viel. Gebe ich ganz offen zu. Ich weiß, dass es dass es um Typen geht, der toll auf einem Gemälde drauf ist. Mhm. Einem alten Gemälde. Auf dem er auch sehr, so wie da drüben, ganz jung und hübsch wirkt. Ja. Und dass das irgendwie wild ist. Ich kann es relativ schlecht erklären. Ich weiß nur, dass es wohl viel Kultur ist. Ich bin wohl offensichtlich sehr gut drumherum geschwommen in der Zeit.
Das hast du ganz, ganz toll gemacht, dass du da keine Berührungspunkte mit einem der großen, Dorian Gray hat tatsächlich auch literarisch einiges beeinflusst in unserer Welt. Fangen wir mal so mit den Randdingern an. Also Oscar Wilde hat in seinem Leben einen einzigen Roman geschrieben und es ist dieser. Und Der Roman ist 1890 veröffentlicht worden und war ein so harter Skandal. Das kannst du dir in unserer heutigen Zeit nicht mehr vorstellen. Vielleicht werden sich das die Leute in 20 Jahren wieder vorstellen können. Aber aktuell können wir alle mit Regenbogenflaggen leben und es ist völlig egal, ob zwei Männer oder zwei Frauen Händchen halten. Das sollte niemanden interessieren.
Ja.
1890 war das komplett anders. Und auch wenn der Roman selber keine, ich benutze meinen alten Begriff, unzüchtigen Passagen in der Form hat, hat es dazu geführt oder hat er mit dazu geführt, dass Oscar Wilde tatsächlich wegen vermuteter Homosexualität eingebuchtet wurde. Und in der Zeit ist halt Gefängnis auch tatsächlich überhaupt nicht gut gewesen. Die Geschichte drumherum ist echt richtig, richtig übel. Wir könnten eine ganze Folge über Oscar Wilde machen, weil der Typ tatsächlich auch Literatur beeinflusst hat. Der hat auch vielleicht seine Zeit ein bisschen moderner gemacht, als sie eigentlich war. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht in der Zeit gelebt. Es ist eine Vermutung, die man 150 Jahre später irgendwie gut machen kann.
Das denke ich auch.
Ich erzähl dir mal kurz, worum es bei Dorian geht. Also, du siehst ja, dass er da sitzt. Also wir reden hier nicht über irgendeine Kunstfigur, auch wenn die Hörerschaft das wahrscheinlich so sehen. Keiner will akzeptieren, dass wir hier gerade an einem Flughafen sitzen und einen madenbefallenen, pergamenthäutigen Dude ausweichen, der uns seine Lebensgeschichte ans Ohr labern möchte.
Ah, mein Kaffee ist versaut.
Nein, wieso? Dein Kaffee ist toll.
Der war toll, bis du gerade noch auf die Maden eingegangen bist.
Hallo, wir haben Spooktober und wir nähern uns dem Finale. Was erwartest du? Wir sind auf dem Weg ins Finale, Max.
Ja, du hast recht.
Wortwörtlich, wir sitzen im fucking Flughafen. Pardon my language. Um ins Finale zu fliegen.
Okay, okay. Ich akzeptiere das für meinen Kaffee.
Also, früher, damals, vor vielen Jahren, war Dorian tatsächlich mal so ein richtig, richtig, hör mal, Allah, 10 von 10 auf der Skala, ne, so ein Typ. Und der war so schön, dass er von einem Künstler porträtiert werden sollte. Das wird in dem Roman alles ein bisschen ein bisschen ausgeschmückt, aber am Ende des Tages malt dieser Künstler ein unfassbar gutes Porträt. Also wenn du, du kennst doch Nerdforge, oder? Den YouTube-Kanal. Ja. Und Martina malt da doch auch die richtig guten Bilder.
Oh ja.
Ne?
Ja.
Und das mal 100. Das ist ungefähr das Porträt, das der Künstler Basil Hallward, um auch mal Namen zu nennen, von Dorian gemalt hat. So, und das ist jetzt erstmal soweit nichts Besonderes. Ne? Das haben wir häufiger mal in der Geschichte, dass hübsche Bildchen gemalt werden. Aber an der Stelle ist es so, dass sich Dorian Gray so sehr gewünscht hat, für immer jung und schön zu bleiben, dass das Porträt angefangen hat, an seiner Stelle zu altern.
Das ist irgendwo praktisch, aber ich glaube, das hat einen Haken.
Natürlich, es hat immer einen Haken. Also du hast jetzt einen Menschen, der feststellt, dass er machen kann, was er will, und er bleibt immer schön.
Oh je, ja, oh Gott, das wird Probleme geben, ganz deutlich.
Und makellos, ne? Also nicht nur schön, sondern wirklich makellos. Und der Typ erkundet einen moralischen Abgrund nach dem anderen, wird immer rücksichtsloser und wird auch von einem, nennen wir ihn mal einen Gönner, zu einem Ästheten und Hedonisten geformt. Dorian Gray trifft irgendwann auf Lord Henry Wotton, Die Namen damals waren auch wow.
Lord Henry Wotton.
Oh, genau so. Und der führt ihn halt in die, in die hedonistische Gesellschaft damals ein.
Yay, Party und Party des Partys willen.
Und Party und Party und Party, genau. Aha. Und irgendwann schaut Basil Hallward, also der Künstler, auf das Gemälde, das er niemals rausrücken würde, weil er das einfach so geil findet, und stellt fest, dass das makellose Bild, das er gemalt hat, zu einer langsam echt hässlichen Fratze wird. Also.
Okay.
Das Gesicht wird grausamer, entstellt. Guck mal hinter mich durch die Scheibe. Siehst du die Gesichtszüge von dem Dude?
Er hat sein Gesicht gerade in seinem Kaffee.
Gut, dann wirst du vielleicht den Flug überschlafen, weil wir haben 12 Stunden Flugzeit vor uns, ohne Albträume zu haben.
Hey. Danke.
Warte, ich setze mich mal so, dass ich im Bild bin. Hallo.
Viel besser, danke.
Genau, also das Bild verändert sich halt in der Art, wie sich eigentlich die Persönlichkeit von Dorian Gray verändert. Oh. Und der Typ ist, kannst du dir vorstellen, wie das ist, wenn du ein konsequenzfreies Leben führst?
Ja, kann ich.
Echt, ich kann das nicht, weil ich ein Mensch bin, der eigentlich immer über Konsequenzen nachdenkt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie schön ist für alle Umstehenden, für einen selber. Ja, vielleicht. Ich habe keine Ahnung.
Ich würde das auch, das ist genau der Punkt, warum ich mir das vorstellen kann. Das würde nicht gut enden.
Ja, also diese rücksichtslose Art, die Dorian Gray entwickelt, führt halt dazu, dass er einige Menschen halt echt ins Verderben stürzt und auch die Leben dieser Menschen ruiniert. Und das Ganze gipfelt darin, dass eine Schauspielerin, die sich in ihn verliebt, und die er anfängt zu manipulieren, tatsächlich sich irgendwann das Leben nimmt. Und weiß ich nicht. Vielleicht kann Dorian sie irgendwann im 7. Kreis der Hölle besuchen, man weiß es nicht. Aber das ist halt schon echt harter Tobak, wenn du verantwortlich dafür bist, dass nicht nur Leben zerstört werden, sondern sich jemand auch das Leben nimmt.
Ja, definitiv. Entschuldigung, das ist halt wirklich, also von wegen keine Konsequenz, sondern keine Konsequenz nur für ihn selber, ja?
Genau. Und Dorian erkennt irgendwann, dass das echt ungeil ist, was das Schneise der Verwüstung, die er in seinem Leben hinterlässt. Aber er kann halt in Anführungszeichen nichts daran ändern, weil er bekommt keinen Schaden, sein Bild schon.
Ja.
Das ist die Krux an der Sache und er rafft es irgendwann, trabt dann in das Atelier von Basil Hallward, der leider nicht überleben wird, und zerstört sein Bild.
Das,
Jetzt sind wir ja alle Magiekundige und keine Muggel. Wir wissen also, dass wenn ein Bild deine bösen Taten speichert und du zerstörst das Bild, dass dann deine bösen Taten auf dich zurückfallen.
Irgendwo müssen sie ja hin.
Genau.
Du hast ja bloß ausgelagert.
Beweisstück A sitzt im Starbucks.
Ah, komm, du meinst, wir kommen jetzt zu dem Teil mit den Maden und der Pergamenthaut, ja?
Genau, also im Endeffekt mit dem Zerstören des Bildes hat er dafür gesorgt, dass alles, was er an Schlechtigkeit, sage ich jetzt mal, auch wenn der Begriff absolut zu harmlos dafür ist, in diesem Bild gespeichert hat, halt auf ihn zurückfällt und er,
das wird, was er eigentlich ist.
Genau, also das ist im Endeffekt, er ermordet das Gemälde und ermordet damit sich selber.
Mhm. Also zumindest sein schönes Abbild, ne?
Genau. Es ist einfach, also dieser ganze Roman ist eine einzige Zerstörungswut anderer Leben.
Klingt danach, ja.
Eine Auslebung von, was passiert, wenn man keine keine Konsequenzen für sein Handeln hat?
Ich würde sagen, es geht ja sogar so weit, dass dieser Zerstörungswut auch bei ihm selber endet.
Ja, ja, genau. Also das ist so der Gipfel. Wobei er damit natürlich auch wieder eine Balance schafft. Muss man halt auch sagen, ne?
Aber es ist trotzdem es geht ja so weit, dass es eben bis zu seinem Punkt, bis er die Konsequenz wieder auf sich selbst zieht. Also selber eine Konsequenz zieht, sagen wir mal so.
Ja, er zieht halt auch eine Menge Leute mit rein. Also ich sag mal, jetzt mal abgesehen von seiner Verlobten, die Schauspielerin, die sich das Leben nimmt, da möchte ich nicht so sehr drauf eingehen, weil ich nicht weiß. Ich möchte eigentlich keine Triggerwarnung an den Anfang unserer Folge stellen, deswegen überspringen wir den Teil mal.
Vollkommen falsch.
Aber Dorian erkennt an einer Stelle in dem Buch, dass das Bild, also seine Jugend bewahrt. Mhm. Und der Maler konfrontiert Dorian damit und sagt so, hey, hör mal, was zum Fick machst du hier? Weil guck dir mal dein Bild an. Und das Bild wird als grauenhafte Teufelsfratze beschrieben in dem Buch. Und ich zitiere mal, als hätte die Sünde selbst, wie ekliger Schimmel, das ganze hübsche Gesicht auf dem Bild zerfressen, überwuchert, entstellt.
Das ist eine spannende Beschreibung.
Ja, und...
Ich hätte einen Vergleich, den man heutzutage vielleicht ein bisschen besser kennt.
Ja.
Da gibt es doch immer diese Vorher-Nachher-Bilder von Leuten, die gewisse Substanzen zu sich nehmen.
Ja.
Zum Beispiel bei Kokain und solchen Sachen, ne? Dass man das eben deutlich im Vergleich sieht. Also diese Vorherbilder, dass die Leute freundlich lächeln oder so und dann eben danach mit dem jahrelangen Substanzkonsum, dass es sie eben ziemlich kaputt gemacht. Ich glaube, das könnte so ein
Ich glaube, dass das als Vergleich nur bedingt funktioniert, weil du siehst immer noch, dass es Menschen sind, aber nach dem, was dort beschrieben wird, ist es kein Mensch mehr. Also du kannst es vielleicht so wie so ein Buffy-Vampir sehen, der irgendwie seine Gesichtsprothetik auspackt und sagt, haha, hier bin ich.
Das Gameface, dieses Ich jage-Gesicht. Okay.
Genau. Genau, also der das führt dann halt so weit, dass Dorian und Basil vor dieser furchtbaren Teufelsfratze stehen, also vor diesem Bild. Und Basil bekommt dann die Idee, man könnte doch um Dorians Seele beten. Und sinkt halt auf die Knie, beginnt zu beten und fordert Dorian halt auf, es ihm gleich zu tun. Und Dorian rastet halt völlig aus, kriegt eine Panikattacke, greift nach einem Messer und ersticht den Maler.
Das ist jetzt eher ungut.
Aber das zeigt halt total dieses, wie weit er schon ist, wie weit entkoppelt er von seiner Menschlichkeit auch ist. Ne? Also wenn du, wie gesagt, wenn du keine Konsequenzen für dein Handeln tragen musst, also ich glaube, dass dann tatsächlich auch Menschlichkeit verloren geht.
Ja, natürlich. Also, ich meine, du kannst ja alles tun, ohne dass es für dich direkt sichtbar ist.
Genau.
Das macht halt so viel auf. Wenn du verlierst, also selbst wenn du sehr, sehr guter Mensch warst, wirst du nach und nach einfach deine Moral verlieren und deine Grenzen. Weil du merkst, passiert da nichts.
Ja.
Kann machen.
Dieser Handlungsstrang geht noch weiter. Also, Dorian tötet Basil, den Maler. Ich hatte das ja vorhin schon mal erwähnt, dass er es nicht überleben wird. Und wendet sich dann an einen alten Freund, der Chemiker ist und sagt so, hey, ich habe hier so ein kleines Problem. Ich habe so eine Leiche. Könntest du vielleicht helfen? Und in dem Buch wird nur gesagt, dass er mit diesem alten Freund früher eine Beziehung unterhalten hat. Es wird nicht näher darauf eingegangen, um was für eine Beziehung es sich handelt. Aber in diesem Gesamtkontext könnte man sagen, Dorian läuft zu einem ehemaligen Lover und sagt so, hey, ich habe hier jemanden umgebracht. Kannst du vielleicht... Und der Chemiker nimmt dann Salpetersäure und zersetzt die Leiche. In dem Roman bleibt dann nichts von ihr über. Kinder, guckt alle Breaking Bad, um es besser zu wissen.
Ich erinnere mich an die Szene. Oh, es ist...
Ja.
Nebenbei, genau. Breaking Bad, fantastische Serie. Aber die Szene ist so eklig.
Genau, also die... setzen dann noch das Atelier in Brand, damit auch wirklich keine Spuren mehr da sind. Und was würdest du in so einer Situation tun? Ich frage jetzt mal völlig provokant und wir wissen alle, dass du niemals in so eine Lage kommen wirst, weil das auch, also du, das würde gar nicht zu deiner Persönlichkeit passen. Aber jetzt versetze ich mal kurz in Dorian rein, der gerade den Maler seines Bildes getötet hat, festgestellt hat, dass sein Bild einfach nur noch eine Horrorfratze ist. Der einen alten Lover aufgesucht hat, der die Leiche für ihn entsorgt hat. Das Anwesen haben sie auch angezündet und alle Beweise sind vernichtet. Du bist safe. Was wäre jetzt das Erste, was du machen würdest?
Wir haben noch einen Beweis, und zwar den alten Lover.
Nee, so weit denkt er nicht.
Okay, aber ich meine, das wäre noch einer.
Ja.
Was ich jetzt machen würde, ich habe ja keine Konsequenz. Das heißt, ich würde auf das Atelier mein neues Haus setzen.
Okay, nicer Gedanke, aber Dorian fährt in eine Opiumhöhle. Was man halt so damals gemacht hat, 1890, zur Zeit.
Das ist ein ähnlicher Effekt.
Sherlock Holmes und Jack the Rippers. Also er will halt mit Opium sein Gewissen beruhigen.
Mhm. Aha.
Hat auch schon so gut bisher geklappt. Und wie gesagt, also er zieht eine Spur der Verwüstung durch sein Leben. Er zerstört die Leben anderer Menschen, er nimmt die Leben anderer Menschen auf die ein oder andere Art, geht in die Opiumhöhle, will sich da zuknallen und hat auf einmal einen Revolverlauf im Nacken. Ha. Und als Leser denkst du dir, nicer Twist, endlich Gerechtigkeit. Und Dorian dreht sich um und guckt in das Gesicht des Bruders seiner sich selber getöteten Verlobten, die er in den Tod getrieben hat.
Aha.
Und der Bruder guckt ihn an und sagt, ich könnte schwören, du bist der Dude, der vor 20 Jahren meine Schwester gekillt hat, beziehungsweise sie in den Tod getrieben hat, aber du bist viel zu jung dafür, du kannst es gar nicht sein. Also packt er seinen Kram ein
und geht. Oh, ist das fies.
Ja, und der Knaller ist, also er ist ja in dieser Opiumhöhle, packt seinen Kram ein und will gehen, wird von einer Prostituierten aufgehalten, die halt sagt so, hey, ne, Profi extra, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie sowas läuft, aber bestimmt so. Und die erklärt ihm dann, also dies ist keine junge Prostituierte, die hat ein paar Jährchen auf dem Buckel, ist eine sehr erfahrene Dame im Business. Und die sagt dem, so Jim heißt der Bruder von der Ex-Verlobten, so, hör mal, das ist der, den du suchst. Ich schwöre, das ist der. Der hat halt einen Pakt mit dem Teufel gemacht und deswegen sieht er so jung aus. Aber da ist Dorian halt schon über 7 Berge zu den 7 Zwergen und versucht halt zu überleben.
Ja, jetzt hat er sich mal eine Konsequenz. Da kommt jemand und will das ändern. Also...
Krass, oder?
Ja.
Das ist halt so das ist so Mittelfahrt, ne? Das ist ein relativ langer Teil in dem Buch. Und das ist, glaube ich, auch so diese Begegnung mit Jim, die scheint irgendwas ausgelöst zu haben, weil danach bekommt Dorian so eine Art schlechtes Gewissen. Also wahrscheinlich hat er erstmal gedacht, oh, so brennen. Huh, was ist das? Und stellt dann irgendwann fest, stellt dann fest, das ist doch ein schlechtes Gewissen. Und wie er das feststellt, ist einfach großartig. Also das ist, das würde auch heute noch total gut funktionieren. Das ist ja so ein Party-Animal, ne?
Ja, klar.
Und er ist dann auf so einer gesellschaftlichen High-Quality-Party, wo nur die oberen 100 eingeladen werden, ich habe keine Ahnung. Genau, und während er da halt mit der Schickeria tanzt und dem Hedonismus frönt, denkt er, dass er in der Menge Jim erkennt.
Mhm.
Und bricht halt ohnmächtig zusammen, was die Männer von heute ja alle so tun, wenn sie sich erschrecken.
Ja, das passiert mir regelmäßig.
Mhm.
Nein.
Also, und dann wird es echt absurd. Also das ist so ein Teil, wo ich mir dachte, wenn du dir diesen, also der Anfang des Buches ist super verwirrend, deswegen bin ich da jetzt auch nur so durchgerascht, weil diese ganzen Verwicklungen in gesellschaftliche Sachen und so, das ist, die echte Story fängt halt an, wenn Dorian Gray rafft, was mit seinem Foto, mit seinem Bild ist. Und also wir haben jetzt halt diesen Punkt, der Startpunkt ist irgendwo, seine Verlobte nimmt sich das Leben, er frönt dem Hedonismus für 2 Jahrzehnte, besucht dann Basil, den Maler, und beide stellen fest, das mit dem Bild ist jetzt irgendwie so völlig uncool. Daraufhin tötet er Basil, zieht einen alten Lover mit rein und sagt, hast du mal Salpetersäure, ich muss hier eine Leiche entsorgen, zündet das Anwesen von Basil an, geht in eine Opiumhöhle zum Entspannen, trifft nach 20 Jahren auf den Bruder seiner Ex-Verlobten, der ihn erschießen will, aber denkt, na, du bist 20 Jahre zu jung, du kannst es gar nicht gewesen sein. Dann von einer Prostituierten erfährt, doch. Am nächsten Tag bricht er auf einem Empfang zusammen, weil er denkt, dass er Jim gesehen hat. Und er hat damit auch gar nicht ganz Unrecht, weil der Typ ist ihm tatsächlich auf den Fersen. Und zwar, also was heißt auf den Fersen? Am nächsten Tag gibt es eine Hasenjagd auf den Ländereien von Dorian Gray. Also der hat ja mit seinem Hedonismus mittlerweile auch echt Geld gescheffelt, weil ohne Skrupel viel Geld.
Ja klar.
Einer der Jäger erschießt aus Versehen einen Mann, den er für ein Häschen hielt. Also ich weiß nicht, wie viele unserer Hörwesen vom Land kommen, aber ein Hase ist ein Oschi. Also es gibt einen Unterschied zwischen Kaninchen und Hase, das sind ungefähr gefühlte 300 Kilo. Wenn dir so ein Hase vors Auto hoppelt, wünsche ich niemanden, weil das ist eine ganz furchtbare Situation für das Tier, für, ne, also ganz, ganz schlimm.
Für alle. Das
fürs Auto ist es, das Auto wird es aber auch nicht ohne Schaden überstehen.
Nee, das ist ein großes Tier.
Genau so. Also der Gedanke, dass man vielleicht einen Menschen schlechten Lichtverhältnissen für ein Häschen oder für ein Hasen vor einem Busch halten kann, ist okay. Ich finde den Plot-Twist etwas schwierig. Also das muss ich dem Oscar auch irgendwann nochmal bei einem Absinth sagen, dass das irgendwie nicht so cool war. Aber naja, der Mann schießt und er schießt leider einen anderen Mann, der durch Zufall Jim ist.
Oh. Zufälle gibt's.
Aha. Nicht wahr? Shit. Nicht wahr? Das ist,
Das ist ungünstig.
Ja, also was macht Dorian? Was denkst du?
Der schießt den Typen?
Nein. Oh. Er ist einfach nur erleichtert, weil jetzt muss er sich ja keine Sorgen mehr machen, dass Jimmy ihn irgendwann finden könnte.
Fair, klar.
Aber wir hatten ja dieses Sodbrennthema von vor 5 Minuten.
Ja,
und er geht zu seinem Gönner und 20 Jahre Hedonismusförderer Lord Wotton. Kannst du das bitte nochmal diesen geilen Akzent sagen?
Lord Henry Wotton.
Danke. Und sagt zu dem, hör mal, pass mal auf, Henry, das war jetzt eine geile Zeit, aber ich will jetzt mein Leben ändern und ich will gut werden.
Ha, das.
Wotton lacht sich den Arsch ab.
Verständlich. Dieses, ja klar, genau. Wie sollst du das bitte machen?
Naja, er tituliert Dorian Gray als ein lebendes Gesamtkunstwerk, das von ihm erschaffen wurde. Und wenn er jetzt gut sein wolle, dann nur, weil sein Hedonismus ihn dazu bringt, neue Empfindungen zu machen, also etwas Neues zu erleben.
Ah, also das Kunstwerk noch erweitert. Ey.
Und das ist halt so eine Geschichte, da musst du dir mal überlegen. Also du hast ein konsequenzfreies Leben über 2 Jahrzehnte geführt, mit all den Sachen, die andere Leute an Konsequenz oder all den zerstörten Existenzen, die den Weg pflastern, und dann kriegst du irgendwann schlechtes Gewissen, sagst, vielleicht ändere ich mich doch besser mal, weil der Gedanke an Gott hat ihn ja so gepanikt, dass er jemanden umgebracht hat. Ist übrigens tatsächlich der erste aktive Mord, den Dorian Gray im Buch begeht. Alle anderen Sachen sind eher so, also so Schlimmes ist passiv.
Er lässt die halt einfach geschehen. Ja.
Ja, oder er bringt Leute dazu. Also das finde ich noch viel schlimmer, als es einfach geschehen zu lassen. Und dann kommt halt dein Gönner und
Lehrmeister.
Lehrmeister, danke, das ist ein sehr guter Begriff. Dein Gönner und Lehrmeister lacht dich aus und sagst, ja, nee, ist klar, dir ist einfach nur langweilig und jetzt versuchst du mal was Neues. Und das ist halt jetzt mal gut zu sein, gut in Anführungszeichen. Zwinker-Zwinker.
Ist das bitter?
Das ist richtig bitter. Und also Dorian fährt nach Hause, setzt sich mit Absinth an den Kamin und denkt tatsächlich darüber nach, ob es wirklich unmöglich ist, sich zu ändern.
Wäre mir in dem Moment tatsächlich dann auch aufgekommen, so dieses, also wenn ich jetzt seinen Lebenswandel nachvollziehe. Ich meine, mein Lehrmeister, von dem ich das alles gelernt habe und durch den ich so weit dahin gekommen bin, sagt mir dann, eigentlich machst du genau das, was ich will, egal ob du jetzt weitermachst oder dich in eine andere Richtung entwickelst, ist schon bitter, oder?
Das hat ein bisschen was von so einem Sith-Lord, der seinen Auszubildenden auslacht, weil der sagt, ich bin stärker als du, ich kann dich besiegen. Naja, auf jeden Fall sitzt Dorian halt mit einem Absinth an seinem Kamin und sinniert über diese Worte nach. Und dann fällt ihm ein, dass ja eigentlich das einzige Zeugnis, das es von seiner Schlechtigkeit, Bösartigkeit, Verderbtheit gibt, dieses Bildnis ist, dass er ja den Basil geklaut hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin erwähnt habe, aber er hat es unter dem Arm weggetragen.
Ah, ich habe mir schon gedacht, dass es mit dem Atelier verschwunden ist.
Nee, das, dann wäre das Buch sehr schnell zu Ende gewesen.
Ah.
Ein Drittel. Er denkt sich, naja, okay, also wenn es da jetzt noch dieses Zeugnis meiner Verderbtheit gibt, dann muss man halt dieses Zeugnis beseitigen, nicht die Verderbtheit. Das ist dann Step 2. Also nimmt er sich ein Messer und ermordet das Gemälde.
Klingt, also hört sich jetzt absurd an, aber das ist erstaunlich einfach. Ich glaube nicht, dass es wegläuft. Macht es nicht besser?
Auch irgendwie eine feige Tat, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja, kann sich nicht wehren, nicht wegbewegen.
Und in between, draußen, wischt James gerade Staub. Weil der Meister Gray mag das überhaupt nicht, wenn es hier staubig ist. Und überlegt sich schon, was es die nächsten 3 Jahre zu Abendessen gibt. Damit der Meister Gray seine Figur halten kann. Also, weiß ich nicht, Truthahnschenkel in Ölsoße oder in Honigsoße, ich habe keine Ahnung. Und hört einen grässlichen Schrei aus dem Kaminzimmer, wo er gerade noch ein Absinth hereingetragen hat. Und die Tür ist verschlossen. Er kommt halt nicht rein.
Das ist ungewöhnlich.
Ist es nicht, weil der Dorian schließt sich irgendwie immer ein, wenn er in diesem Zimmer sitzt. Das ist normal. Also er darf noch so seinen Absinth bringen und dann hört er klick, klack, das Schloss. Also ruft er die Polizei und stürmt später mit dem Polizisten das verschlossene Zimmer. Finde ich auch großartig. Also da schreit einer grässlich und du rufst halt erstmal die Polizei. Das sagt auch sehr viel darüber aus, wie Dorian Gray als Arbeitgeber ist.
Ist so dieses, ich werde nicht nachfragen, ich hole direkt die Polizei. Keine Lust auf.
Genau. Also sie stürmen in das Zimmer und sehen ein wunderschönes Bild von einem wunderschönen jungen Mann an der Wand hängen, unversehrt. Aber auf dem Boden davor liegt, ich neige den Kopf mal ein wenig zur Seite, damit du in den Starbucks gucken kannst.
Ja.
Mit einem Messer im Herzen.
Aber der Mann sitzt doch da drüben.
Ja, also noch kurz bevor wir das Thema klären. die einzige Art, wie die rausfinden, dass diese verstrumpelte teufelsfratzige Leiche, du hast das Gesicht immer noch nicht gesehen, das ist ganz gut, guck besser nicht zu lange hin, am Boden mit dem Messer im Herzen, tatsächlich Dorian Gray ist, ist die Ringe an seiner Hand, sind eindeutige Identifikatoren.
Und das war ja sonst niemand im Raum.
Genau.
Oh.
Ja.
Ha. Huh.
Er hat das Messer übrigens immer noch im Herzen stecken, das macht Gespräche mit ihm auch ein bisschen schwierig, zugegeben.
Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das für ein spezielles Accessoire ist, was da hängt. Ein Messer. Gut, gut. Mhm. Ob er damit durch den Check-in kommt?
Ja, in dem Fall schon. Da musst du dir keine Sorgen machen.
Okay.
Aber, um deine Frage zu beantworten, warum wir ihn da sitzen sehen, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, du hast vorhin im Auto kurz ein bisschen geschlafen, ne?
Ja. Musst ja auch früh aufstehen.
Ja, ich weiß, also sorry dafür. Wir haben auch, glaube ich, nur noch ein paar Minuten, also gut, dass wir den Check-in schon hinter uns haben. Mhm. Aber, also ich habe ja gesagt, ich nehme dich mit in Urlaub. Mhm. Und ich dachte, wir besuchen einen alten Bekannten von mir.
Ja, das hattest du erwähnt.
Und habe uns einen Trip in die Hölle gebucht.
Haben wir ein Rückflugticket?
Aha.
Oh, okay, gut, dann.
Genau. Okay. Also wenn du siehst auf deiner Boardingkarte, ist Rückflug Dante Air. Wir fliegen mit Inferno Airways hin, aber mit Dante Air zurück.
Bin ein bisschen beunruhigt.
Ach, warum? Ich habe dir doch seit diesem kleinen Zwischenfall mit Cthulhu versprochen, dass wir nur noch Urlaub machen, wo du auch heil wieder zurückkommst.
Das ja. Das ändert nichts daran, dass ich glaube, dass der Ort, an dem wir gehen, ein bisschen schwierig ist.
Ach, das ist doch Unsinn. Naja, auf jeden Fall ist der Plan, dass wir eine Wanderung durch die Hölle machen.
Ach so, na dann.
Ich habe uns Eintrittskarten besorgt, also macht ihr da keine Sorgen. Mhm. Und das hier ist halt auch nicht der allernormalste Flughafen. Aber ich dachte, das Schild Pandemonium am Eingang hätte es irgendwie verraten.
Ich habe gelesen, es ist Pandemonium. Ich habe mich schon gefragt, wo die Pandas sind.
Oh. Okay, dann würde ich sagen, du, das war der Aufruf für unseren Flug.
Oh ja.
Trink mal aus. Genau, 12 Stunden Flugzeit.
Juhu.
Ich habe gehört, dass der Barbie-Film an Bord läuft.
Nice.
Nicht wahr? Also die Spielfilmauswahl ist top.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe ihn sehr tatsächlich schön. Noch nicht gesehen. Ich muss das nachholen. Perfekt.
Ja, das dafür ist ein Flug immer gut. Dann wäre mein Vorschlag, wir laufen kurz ans Gate, das ist ja direkt hier nebenan,
richtig.
Das Boarding und dann melden wir uns einfach vielleicht bei den Hörwesen wieder, wenn wir vor dem Tor der Hölle angekommen sind. Mhm. Und haben jetzt irgendwie, also 12 Stunden plus ungefähr 3 Stunden Transfer, also in 15 Stunden Hörwesen, in 15 Stunden hören wir uns wieder.
Was? 14 Tagen entspricht.
Eine Woche.
Wow, ich glaube, dieser Flughafen verwirrt mich sehr.
Okay. Hm. Dann, liebe Hörwesen, bis in einer Woche. Ne? Wir hören uns in der Hölle.
Das ist ja sehr beruhigend.
Ah, tschüss.
Tschüss.